Wisst ihr, wohin ich verreise? In die Vergangenheit. Ich versuche, wie gesagt, so das eine oder andere, was krumm wurde, gerade zu machen. Die eine oder andere verpasste Lebenschance irgendwie nachzuholen. Hat jemand Lust mitzukommen? Jemand da? Niemand da? Ja? Wer noch? 1, 2, 3, 4, ein paar. Wäre doch nicht schlecht, oder? Oder sollen wir doch lieber da bleiben? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich in die Bibel schaue und mal Paulus mir näher zu betrachte oder ihn mir näher zu Gemüte führe, in den Philipperbrief, sagt er hinsichtlich seiner Vergangenheit, auf die er alles andere als stolz ist, Folgendes. Eines aber tue ich, sagt er. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Ist es nicht stark? Paulus schaut im dritten Kapitel auf sein Leben zurück, das ist im Philipperbrief, und resümiert Folgendes: Ich lasse mich nicht von meiner Vergangenheit binden. Ich lebe nicht rückwärtsgewandt, sondern vorwärtsgewandt. Ich lasse mich nicht von meiner Vergangenheit aufhalten, nämlich habe ein Ziel, die himmlische Berufung, die in Jesus Christus auf mich wartet. So geht er mit seiner Vergangenheit um. Titel meiner Predigt heute Morgen lautet: Im Loslassen liegt der Neuanfang. Die Frage aber ist, wie lasse ich los? Wie kann ich als Mensch neu anfangen? Genau darum geht es heute Morgen in meiner Predigt. Darf ich euch mal die Frage stellen, wenn ihr zurück auf euer bisheriges gelebtes Leben schaut, wie schaut ihr auf euer Leben zurück? Vielleicht sieht es so ganz ähnlich aus wie auf dem Bild hier, da sitzt der Mann. Vielleicht hat er in seinem Wohnzimmer die Schrankwand abgebaut und hat es aufgezeichnet. Ich habe es gestern gehört, manche Leute brauchen es auch so ein bisschen visuell. Wie würdest du Dinge in deinem Leben einordnen, Dinge, die geschehen sind? Wie bewertest du Dinge, die geschehen sind? Die guten, aber auch die weniger guten. Man sagt ja so schön, dass unser Leben als Menschen aus zwei Lebenshälften besteht. In der einen Lebenshälfte, in der ersten, da wo die Kraft noch da ist, da schreiben wir unser Drehbuch fürs Leben. In der zweiten Lebenshälfte, da wo die Kraft immer mehr nachlässt, da verfassen wir unseren Kommentar zu unserem bisherigen gelebten Leben. Und stell dir mal vor, du würdest heute Morgen einen Kommentar zu deinem bisherigen gelebten Leben schreiben. Wie würde dieser Kommentar ausfallen? Wäre das ein Krimi, so eine Art Krimi? Wäre das irgendwie so ein Abenteuerroman? Wäre das irgendwie etwas, ja, wo du sagen würdest, so, wow, das ist total genial gewesen? Oder vielleicht sogar so ein bisschen eine Horrorgeschichte? Würdest du sagen, ich lebe versöhnt mit meinen Fehlern, mit meinen Wunden, mit meinen Ängsten, mit meinen verpassten Lebenschancen, die sich immer wieder ausdrücken in, oh, hätte ich doch bloß und hätte es nicht anders kommen können. Lebst du versöhnt damit? Wisst ihr, ich frage deswegen, weil unsere Vergangenheit und unsere Erlebnisse uns natürlich prägen. Sie sind ein Teil von uns, wie so ein Prägebild auf einer Münze. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, mal einen Blick auf unser bisherig gelebtes Leben zu blicken und mal zu schauen, gibt es da etwas, was mich in meinem Leben aufhält? Was mich am Leben zurückhält? Hey, gibt es da irgendwie so ein Tal, in dem ich feststecke, aus dem ich eigentlich seit vorgestern hätte raus sein müssen? Und weißt du, wenn du das nicht tust, immer mal wieder zurückzuschauen, dann kann es dir so ergehen wie Erika. Erika ist 32 Jahre alt, ist Single und stellt fest, dass ihr Leben, wie es bisher verlaufen ist, eine einzige Katastrophe war. Sie hat das Gefühl, Chancen im Leben verpasst zu haben. Sie hat ihren Master in Literatur gemacht und sitzt in einem Callcenter und nimmt Telefonanrufe entgegen, während ihre Freundinnen schon längst Karriere gemacht und eine Familie haben. Sie denkt, dass sie einfach die falschen Entscheidungen im Leben getroffen hat. Es gab da also ganz konkret Weggabelungen, an denen ist sie falsch abgebogen. Sie ärgert sich beispielsweise darüber, dass sie ihre Entscheidungen immer nur aufgrund dessen getroffen hat, was andere Menschen von ihr erwarten. Sie ärgert sich, dass sie ihre Karriere nicht in die Hand genommen hat. Sie ärgert sich, dass all ihre bisherigen Beziehungen gescheitert sind. Sie ärgert sich darüber, dass sie zu ihrem Bruder kurz bevor dieser starb etwas ziemlich Doofes gesagt hat. Und diese Tatsachen frustrieren sie so sehr, dass sie beschließt, zum Psychologen zu gehen, zu Dr. Tom. Sie ist also da und erzählt Dr. Tom von all ihren verpassten Lebenschancen. Und er sagt dann zu ihr, Erika, schreiben Sie alle diese verpassten Lebenschancen, alle falschen Entscheidungen, die Sie getroffen haben, auf ein Blatt Papier. Und sie fängt also an zu schreiben und schreibt und schreibt und schreibt. Und als sie fertig ist, fragt sie Dr. Tom, Erika, was würden Sie tun, wenn Sie die Möglichkeit hätten, zurück in die Vergangenheit zu reisen, um so manches zu revidieren? Würden Sie es tun? Und sie sagt, ja, also manche falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die würde ich sehr, sehr gerne rückgängig machen wollen. Und genauso wie sie das sagt und bejaht, befindet sie sich auch in einer ganz konkreten Situation in ihrer Vergangenheit und hat die Möglichkeit, diese Situation zu verändern. Erika, so heißt die Schauspielerin in der gleichnamigen Fernsehserie Being Erika, die Eva und ich vor zig Jahren mal angefangen haben zu schauen. Und ganz ehrlich, mich hat diese Fernsehserie fasziniert, weil sie doch mit diesem fiktiven Gedanken spielt, dass man zurück in die Vergangenheit reisen kann. Aber gleichzeitig auch, weil der Regisseur so viel Verstand besitzt, dass selbst wenn wir die Möglichkeit haben, zurück in die Vergangenheit zu reisen, nicht alle verpassten Lebenschancen tatsächlich rückgängig gemacht werden können. Manche Dinge sind einfach geschehen. Und auch wenn wir eine Zeitmaschine hätten, hier wie dieses Bild, übrigens Zurück in die Zukunft, meine absoluten Favorite-Filme. Selbst wenn wir eine Zeitmaschine hätten und zurückreisen könnten, wir könnten manche Dinge nicht gerade biegen. Verpasste Lebenschancen, falsche Lebensentscheidungen, die wir getroffen haben. Situationen, die so einem Elfmeter ohne Torwart gleichen, die wir so dermaßen über den Querbalken gedonnert haben. Kennst du solche Situationen? Und wenn du sie kennst, wie gehst du mit diesen verpassten Lebenschancen um? Wie gehst du damit um? Es gibt ein schönes Sprichwort, das sagt, drei Dinge im Leben kommen nicht zurück. Erstens die verflossene Zeit, zweitens das unbedachte Wort, das du gesprochen hast und drittens die verpasste Gelegenheit. Weißt du, manches kannst du nachholen, aber irgendwann kommt der Tag, dann ist es dafür zu spät. Ihr wisst es, ich habe jahrelang im Altenheim gearbeitet und habe wahrscheinlich Dutzende Menschen mit in den Tod begleitet. Und jedes Mal, wenn du einen Sterbenden mit ihm im Zimmer alleine bist, dann umgibt dich so eine Atmosphäre, schwer zu beschreiben, aber man könnte vielleicht sagen, eine Atmosphäre der Endlichkeit. Du spürst, da kommt kein Morgen mehr. Du bist also 90 Jahre alt geworden, du hast 90 Jahre erlebt, dass es da einen Morgen gab, aber irgendwann kommt der Tag, da gibt es dann kein Morgen mehr. Das ist heute der letzte Tag deines Lebens. Und es gibt eine ganz interessante Statistik, und zwar von 5 Dingen, die Menschen am meisten am Sterbebett bereuen. 5 Dinge, die Menschen am Sterbebett bereuen. Punkt Nummer 1, schauen wir uns an. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie es andere von mir erwartet haben. Nichts bereuen Sterbende häufiger und mehr, als sie nicht das Leben geführt haben, das sie eigentlich hätten führen wollen und auch sollen. Und sagen, eigentlich wollte ich doch immer. Hey, aber was ist eigentlich eigentlich? Manche Menschen verbieten sich ihr Leben lang diese eine Frage, was will ich eigentlich von meinem Leben? Was will ich eigentlich? Sie verbieten sich diese Frage, weil sie denken, oh, meine Kinder sind doch da. Oh, meine, keine Ahnung, Firma ist da. Meine viele Aufgaben sind da, mein Haus sind da. Sie verbieten sich ihr Leben lang diese Frage. Aber ich glaube, diese Frage ist die mitunter wichtigste Frage unseres Lebens. Was will ich eigentlich vom Leben? Was erwarte ich von meinem Leben? Ich finde es so eine wichtige Frage. Wisst ihr, was interessant ist? Wir werden eines Tages vor Jesus stehen und werden Rechenschaft ablegen müssen für unser bisheriges gelebtes Leben. Zumindest bis zu dem Leben, bis wir dahin gelebt haben. Und Jesus wird uns nicht fragen, warum wir nicht das Leben von irgendjemand anders gelebt haben. Er wird uns auch nicht fragen, was wir aus dem gemacht hatten, was wir nicht hatten. Sondern er wird uns fragen, was wir aus dem gemacht haben, was wir eben hatten. Wisst ihr, ich persönlich möchte die Kluft zwischen dem, was ist und dem, was hätte sein können, so gering wie möglich halten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also das Erste, was Menschen am meisten bereuen, ich habe nicht das Leben gelebt, das ich eigentlich hätte leben wollen. Das Zweite, was Menschen bereuen, geht es raus an alle Workaholics. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das Dritte, was Menschen bereuen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Menschen haben jahrzehntelang ihre Gefühle aus Angst um des lieben Friedens willen unterdrückt. Ständig duckmäuserisch wegducken und lieber nichts sagen. Aber dann wirst du irgendwann krank. Gefühle brauchen ihren Raum, um sich auszudrücken. Aber wenn ich mich immer wegducke, immer meinen Gefühlen keinen Raum gebe, dann kann ich auch irgendwann innerlich krank werden. Das Vierte, was Menschen bereuen, ist, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Job, Karriere, Haus, Kram, Geschäftigkeit und Geschwätzigkeit waren so oft wichtiger. Das Fünfte, was Menschen bereuen, ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. Wisst ihr, was so krass ist? Viele Menschen erkennen tatsächlich erst am Sterbebett, dass jeder selbst entscheidet, ob er glücklich ist oder nicht glücklich ist. Niemand anders entscheidet darüber, ob du glücklich bist oder nicht. Nicht die Umstände entscheiden, sondern du selbst. Und das ist Menschen ihr Leben lang nicht bewusst gewesen. Ich entscheide, ob ich glücklich bin oder ob ich nicht glücklich bin. Und weißt du, du kannst neugierig und bejahend mit einem Lächeln durchs Leben schreiten oder aber du kannst zähneknirschend verbittert an alten Mustern festhalten und hast an allem etwas auszusetzen. Entscheiden tust das du, niemand anders. Man sagt das so schön, der Tod entkleidet uns von all unseren Lebenslügen. Und ich glaube, spätestens am Sterbebett werden uns einige Lebenslügen schrecklich bewusst. Und die Frage ist, ob ich, bevor ich dort ankomme, am letzten Tag, umdenken kann. Das Leben leben kann, das Gott eigentlich für mich vorbereitet hat. Wie gehen wir mit unseren verpassten Lebenschancen um? Ich habe mich gefragt, direkt wie ich am Anfang die Frage gestellt habe, was wäre, Kevin, wenn du zurück in die Vergangenheit reisen könntest? Also wenn es völlig legitim wäre, wenn der Herr mir eine Zeitmaschine hinstellen würde und sagen, komm, wir machen uns mal einen Witz, dass das Leben auch mit mir ein bisschen lustiger wird und nicht so langweilig ist. Du darfst zurück in die Vergangenheit reisen. Würde ich es machen? Und wisst ihr, ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich gesagt habe, nee, ich in die Vergangenheit zurückzureisen, hey, als guter Christ habe ich doch mein Leben in Ordnung gebracht, oder? Als guter Christ ist doch nicht irgendwo eine Unvergebenheit, die ich noch zurückgelassen habe, oder? Oder irgendeine Beziehung, wo ich mich noch aussehen müsste, oder doch nicht? Wisst ihr was, ich habe Menschen schon knallhart angelogen. Auf Evangelisationen habe ich den Leuten erzählt, die nicht Christen sind, ja, früher, ohne Jesus, da war das so ein ganz tiefes Loch in meinem Herzen. Und das habe ich gefüllt mit so vielen Dingen. Und jetzt, wo Jesus in meinem Leben ist, ist das alles ausgefüllt. Ist doch eine Lüge, oder? Ist doch eine Lüge, oder ist es nicht so? Ist hier irgendjemand, der sagen würde, hey, mein Leben ist zu 100% mit Jesus gefüllt, dass nicht eine einzige Rille oder Ritze dich versucht, mit irgendwelchen Dingen zu füllen? Ich weiß es nicht, ich wünsche dir, dass hier laute Leute sind, die Ja sagen könnten, ich bin voll mit Jesus, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Darf ich dir die Frage stellen, was wäre, wenn du zurückreisen könntest in die Vergangenheit? An manche Weggabelungen, an denen du falsch abgebogen bist, zu manchen falschen Entscheidungen, die du getroffen hast, würdest du es tun? Ich habe ja am Anfang schon die Frage gestellt. Vor einigen Jahren musste ich mal im Praktikum im Zuge meines Theologiestudiums eine Umfrage machen. Und wir haben damals, ich glaube schon 10 Jahre her, Eva und ich zu dem Zeitpunkt diese Fernsehserie gesehen, von der ich vorher erzählt habe. Und ich habe auf diesen Umfragebogen, da ging es um die Kirche, eine letzte Frage mit draufgenommen, eine 5. Frage, nämlich die Frage, was wäre, wenn Sie zurück in die Vergangenheit reisen könnten, um manche Dinge zu revidieren, würden Sie es tun? Ich habe das, glaube ich, mit 200, fast 30 Leuten diese Umfrage durchgeführt. Und 47%, also knapp der Hälfte der Leute, haben gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Und die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, ja, das wäre doch witzig. Nochmal zurück können, nochmal die Möglichkeit haben, neu anzufangen. 53% der Leute haben gesagt, nee, das, was war, war, da will ich nicht mehr zurück. Und es galt besonders für die Beziehungen, die sie gelebt haben. Und ich hatte die interessantesten Gespräche. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, als ich noch gearbeitet habe, also ich arbeite ja trotzdem noch, also als ich richtig gearbeitet habe, ja. Jetzt das Leben als Pastor ist ja irgendwie Hängematte liegen in Honolulu. Da kam eine Arbeitskollegin auf mich zu und erzählte mir, hey, ist schon wieder eine Beziehung gescheitert, Kevin. Und sie war eine sehr, sehr hübsche Frau und hatte sich zu Männern so aussuchen können. Aber sagte auch in so einem Nachsatz, irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr Beziehungen ich irgendwie habe, desto beziehungsunfähiger werde ich. Also ich war gerade mal Anfang 20 und ich finde es schrecklich, wenn man das von den Menschen hört. Und es war so eine Art, wie so ein Koffer. Und es ist so eine Art, mit meiner Vergangenheit und mit verschiedenen Situationen umzugehen. Ich habe also meinen Koffer und der ist eigentlich schon relativ voll. Ja? Und da kommt also die eine Beziehung, die gescheitert ist, die packe ich da rein. Und dann kommt da noch irgendwie eine verpasste Lebenschance, die packe ich auch rein. Und dann kommt da irgendwie wieder so eine Beziehung, die gescheitert ist. Und dann kommen da Fehlentscheidungen, die gescheitert sind. Und ich kann mit diesen Dingen überhaupt nicht umgehen. Also mache ich was? Ich mache den Koffer zu und dann setze ich mich drauf. Und dann muss ich aber da drauf sitzen bleiben, weil wenn ich runtergehe, platzt der Koffer wieder auf. Und die ganzen unbearbeiteten Dinge der Vergangenheit, die kommen wieder mit hoch. Wisst ihr, was das Problem mit der Methode ist? Ich kann so mit meiner Vergangenheit umgehen, durchaus. Aber ihr merkt es selber, diese Methode, die schränkt ein, weil sie tut meinen Bewegungsradius doch relativ stark einschränken, oder? Ich muss nämlich auf dem Koffer sitzen bleiben. Und bei manchen Menschen hat man tatsächlich das Gefühl, dass sie so einen innerlichen Bewegungsradius haben, so groß wie eine Koffergröße. Ich muss da drauf sitzen bleiben. Und wenn ich runtergehe, platzt der Koffer wieder auf. Vielleicht weiß ja jemand, von was ich hier rede oder mit was ich hier irgendwie das darstellen möchte, oder? Schön sitzen bleiben auf dem Koffer. Aber ich kann nicht leben. Und wisst ihr, ich habe mich beide Hände frei im Leben, während ich mich verbissen an meine Vergangenheit klammer. Ich kann das Neue, was Jesus mir gibt, nicht ergreifen oder aufstehen, wenn ich Angst haben müsste, mein Koffer platzt wieder auf. Kann mir jemand hochhelfen? Nee, Spaß. Ich komme hoch. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist die Frage, wie gehe ich jetzt also mit meinen verpassten Lebenschancen um? Wenn ich merke, mein Koffer ist zu voll. Mein Koffer ist zu voll. Ich kann keine Beziehung mehr anfangen. Ich habe das Gefühl, ich bin beziehungsunfähig. Wie gehe ich mit meinen verpassten Lebenschancen um? Ich möchte uns zum Schluss 4 Schritte mit an die Hand geben, wie wir loslassen können. 4 Schritte mit an die Hand geben können, wie wir neu anfangen können. Und der erste Schritt ist ein relativ simpler Schritt, aber das ist wahrscheinlich der schwierigste Schritt, nämlich ehrlich sein. Ehrlich sein mit sich selbst. Ehrlich sein mit seiner Vergangenheit. Das heißt, ich gestehe mir ein, dass es da vielleicht Dinge in meinem Leben gab, oder mein Leben nicht so verlaufen ist, wie es hätte verlaufen sollen. Und hey, klar, wenn ich mein Leben hätte auf dem Reißbrett planen sollen, dann hätte ich es so geplant, dass es wirklich stetig steil nach oben geht. Ohne diese Zick oder diese Zacken, diese Täler, wie wir es vorher auf dem Bild gesehen haben. Und wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, wenn ich mir eingestehe, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dann geht auch erstmal dieser krasse Druck weg, dieser Erwartungsdruck, den ich habe. Als Christ müsste ich mein Leben im Griff haben. Ich muss eigentlich alles unter den Füßen haben. Das muss ich nicht. Der Druck darf weggehen. Und wenn dieser Druck weggeht, darf ich ehrlich werden mit mir selbst. Und es ist der erste wichtige Schritt zu einem versöhnten Leben. Ich gestehe mir selber ein, dass ich Zweifel habe. Ich habe Zweifel an Gott. Ich zweifle, dass es Gott vielleicht überhaupt gibt. Wenn du das wegdrückst, diesen Zweifel, das bringt dir überhaupt nichts. Werde ehrlich damit. Ich darf ehrlich sein, ich darf mir eingestehen, dass mir wehgetan wurde. Vielleicht haben meine Eltern mich verletzt, weil sie nie Zeit für mich hatten, weil sie mir immer das Gefühl gegeben hatten, du bist fehl am Platz, oder ich es meinen Eltern nie recht machen konnte. Das tut weh. Ich darf ehrlich sein und darf mir das eingestehen, dass es wehgetan hat. Ich darf mir eingestehen und ehrlich werden mit mir selbst, dass ich gerne einen angeseheneren Job hätte haben können. Ich wäre gerne auf der Karriereleiter viel weiter nach oben geklettert, bin ich aber nicht. Da darf ich ehrlich sein. Ich als Scheidungskind darf zu mir ehrlich sein, dass ich gerne einen Papa gehabt hätte, der mit mir in den Werkzeugschuppen geht und mir irgendwas baut. Das hört sich vielleicht so ein bisschen sulzig jetzt an, aber manchmal stelle ich mir das vor. Und ich darf ehrlich sein, ich hätte gerne einen Papa gehabt, aber ich hatte keinen. Der war nicht da. Und es kann nicht traurig sein, kann verbittert sein und kann bettelnd mit meinem Hut und mein Leben lang rumlaufen und sagt, bitte hab mich doch ein bisschen lieb. Oder ich kann mich versöhnen mit meiner Situation. Wie, das schauen wir uns gleich an. Aber ich darf mir ehrlich eingestehen, das hat mich traurig gemacht. Ich hätte gerne einen Papa gehabt. Als Single darf ich mir eingestehen, vielleicht werde ich diesen Partner, den ich mir immer erwünsche, niemals haben. Ich sage nicht, dass ich mir eingestehen muss, dass ich einen Partner haben darf. Aber ich darf mir vielleicht eingestehen, dass meine Erwartungen so hoch sind und ich eigentlich mal realisieren darf, ey, den Typen gibt's doch gar nicht oder diese Frau. Den ich da immer mir erwarte und mir so vorstelle. Sich selbst eingestehen, es ist so, wie es ist und nicht anders. Aber es ist gut so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und dann bewerte ich nicht. Ich gestehe mir ein, die Dinge sind so, wie sie sind, aber ich verurteile mich nicht dafür, dass wir in uns einen Raum finden, einen nicht-dualistischen Raum. Wir denken immer dualistisch, gut, schlecht, böse, nicht böse. Aber wenn ich mir einen Raum in mir sozusagen kreiere, wo ich selber mal check und realisiere, ich muss nicht alles bewerten. Und diese Dinge, die falsch gelaufen sind, ich muss mich nicht selber dafür verurteilen, sondern wahrzunehmen, die Dinge sind so, wie sie sind. Ich werde mir bewusst in diesem Raum, dass Gott mich genauso liebt, wie ich bin, mit Haut und Haar, mit meinen Fehlern, mit meinen verpassten Chancen, mit all meinen Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Ja sagen zu meinem ungelebten Leben und meinen verpassten Lebenschancen bedeutet, dass ich die Dinge so lassen kann, wie sie sind. Das ist der erste Schritt. Zu realisieren, ich muss meine Lebenswirklichkeit nicht krampfhaft verändern, sondern die Dinge sind genauso, wie sie sind. Und wenn ich mir die Dinge eingestehe und sie bejahe, dann kann ich auch die Vorstellung von einem besseren und perfekteren Leben loslassen und darf mich auf ganz das konzentrieren, was Gott mir zumutet und was Gott mir gibt. Das ist der erste wichtige Schritt. Sei ehrlich mit dir selbst. Sei ehrlich mit dem, was dir passiert ist. Und so hat es mal Hermann Hesse so schön geschrieben, wer in das Leben einwilligt, genauso wie es ist, erfährt eine neue Leichtigkeit, er fühlt sich wie das Blatt, das vom Winde nach Hause getragen wird. Ist es nicht ein schönes Bild? Schön, oder? Der zweite und wichtige Schritt ist, ich betraue und weine. All diese Dinge, von denen ich gerade gesagt habe, die ich mir dann auch selber eingestehe, die haben ja was mit mir gemacht. Und ich darf auch weinen über mein Leben. Ich darf weinen. Und manchmal ist es so ein wichtiger Schritt, dass ich auch Dinge betrauere, die passiert sind. Dass ich vielleicht, keine Ahnung, ich sag's mal ganz jetzt spitz formuliert, den falschen Partner habe. Er ist mein Partner. Aber wie viele Menschen leben damit, in Gedanken, in eine andere Partnerschaft gerne ausbüchsen zu wollen? Ich gestehe mir das ein. Ich darf traurig sein. Ich darf traurig sein über die Dinge, über die zerbrochenen Lebensumstände. Ich darf traurig darüber sein, dass die Dinge vielleicht nie mehr zurückkommen werden, nie wieder. Aber wenn du es in deinem Kopf nicht betraust und im Herzen nicht betrauerst, wirst du immer rückwärtsgewandt leben. Und es ist so wichtig, dass wir auch über Dinge weinen lernen. Aber weißt du, betrauern ist was anderes als nachtrauern. Betrauern bedeutet, ich lebe mit den Konsequenzen und das im Frieden. Nachtrauern bedeutet, ich lebe immer mit meinem Kopf in der Vergangenheit und denke, hätte ich doch bloß, hätte es nicht anders kommen können. Also zweitens, betrauen und weinen. Und das dritte ist, dann loslassen. Die Sache ist, die loslassen kann ich immer nur das, was ich zuvor angenommen und bejaht habe. Macht schon Sinn, oder? Was ich nicht festhalte, kann ich auch nicht loslassen. Ich kann mein Leben nur loslassen, wenn ich es gern gelebt habe. Wenn ich nie wirklich gern gelebt habe, kann ich mein Leben auch nicht loslassen. Wisst ihr, wir sind nicht offen für die Zukunft mit Jesus. Warum? Weil wir zu oft rückwärtsgewandt leben. Und wer rückwärtsgewandt lebt, der hat die Vergangenheit vor sich und die Zukunft im Rücken. Versteht ihr, warum Jesus sagt, dreh um und folge mir nach? Denn wer sich umdreht und Jesus nachfolgt, der hat die Zukunft vor sich und die Vergangenheit im Rücken. Und genau das bedeutet für Lukas, den Evangelisten, Buße, Umkehr. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Vergangenheit. Ich lasse mich von dem, was war, nicht mehr halten. Jesus nachzufolgen bedeutet, ich lebe in die Zukunft. Ich gehe dem Kommenden hinterher, lebe ihm entgegen und lebe in der Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat Kreuz und Auferstehung hinter sich. Und das dürfen wir auch machen. Der dritte Schritt und der letzte Schritt, ergreifen. Ergreifen bedeutet, wenn ich jetzt die leeren Hände habe, ergreife ich etwas Besseres, was Schöneres, was Faszinierenderes als das, was ich festgehalten habe. Und Gott ist derjenige, der sich uns selbst anbietet. Die Bibel sagt uns, er ist der Schatz, den wir entdecken dürfen. Und ich möchte diesen Schatz entdecken. Und nur derjenige, der diesen Schatz auch gefunden hat, der weiß, dass all das, was war, er darf es loslassen. Und dieser Jesus Christus möchte uns begegnen als dieser Schatz. Und dann zu realisieren, wer diesen Schatz gefunden hat, der hat das Beste gefunden, was es überhaupt gibt. Ich kann diesen Schatz aber nicht ergreifen, wenn ich mich am Alten festklammere und mich von dem Alten her verstehe und definiere. Versteht ihr das? Und ich habe diesen Eindruck, dass Gott uns ermutigen möchte. Hör auf, deinem ungelebten Leben nachzutrauern. Hör auf damit. Nur im Loslassen liegt der Neuanfang. Und vielleicht haben wir Lust dazu, fühlen uns ermutigt dazu, loszulassen. All das, was war, loszulassen. Möchten, wenn wir vielleicht heute Abend zu Hause sind, diese Schritte für uns durchgehen oder in den nächsten Tagen durchgehen. Vielleicht gibt es aber auch jemanden, wo du sagst, Mensch, vielleicht kann ich ja mich anvertrauen. Vielleicht brauche ich jemanden, der mich dabei begleitet. Wir möchten so eine Kirche sein hier, wo Menschen ihre Vergangenheit loslassen können, wo Menschen zweite Chancen bekommen, dritte Chancen bekommen, weil wir einen Gott haben, der diese Chancen gibt. Wir wollen diese Chancen nicht verschleudern, sondern wir wollen das Leben ergreifen, das Gott uns anbietet. Amen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, auf welchem Koffer ihr gerade sitzt, was ihr festhaltet. Wir dürfen es Gott hingeben. Und lasst uns doch einfach eine ganz kurze Zeit jetzt einfach noch nehmen, wo wir Jesus vielleicht die eine oder andere Sache, die Sache, die uns bindet, die Sache, die uns so große Not macht aus unserer Vergangenheit, dass wir sie ihm hinlegen. Dass wir sagen, Jesus, heute Morgen gebe ich dir diese Sache hin. Du möchtest, dass ich dir nachfolge. Und das Leben in der Nachfolge ist das Leben vorwärtsgewandt. Nicht mehr das Leben rückwärtsgewandt. Und Herr, wenn es da noch irgendetwas in meinem Leben gibt, das mich zurückhält mit dir, in dem Leben mit dir, so bitte ich dich, dass du mir das zeigst. Eigentlich wissen wir das schon, was es ist. Das kennen wir, diese Sache. Aber ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass wir uns nochmal neu auch Jesus anvertrauen, dass wir ihn in unsere Vergangenheit einladen und dass wir uns lösen von all den Dingen, die uns binden, von all den Dingen, an denen wir festhalten. Und lasst uns einfach in der Stille jetzt einfach noch ein, zwei Minuten nehmen. Lasst uns mit Jesus ins Gespräch kommen. Lasst uns so einen Anfang haben, wo wir Gott all diese Dinge hinlegen. Und ich möchte dann noch mit dem Abschlussgebet beenden.